Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, sagt Paulus zu den Menschen in Korinth: Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Ja, wenn man das liest, dann könnte man zunächst glauben, das steht ja im Widerspruch zu dem, was man sonst so hört, dass es vielleicht doch nicht so ganz weit her ist mit der grenzenlosen Vergebung, dass man sich seinen Platz in der Ewigkeit vielleicht doch erarbeiten muss und dass es eben von den Taten abhängig ist. Aber das kennen wir eigentlich ja eher aus anderen Religionen. Neulich habe ich von einem Atheisten gehört, im christlichen Glauben geht es letztlich doch nur darum, ja, um die Taten, darum uns Menschen auch klein zu halten. Und die Bibel will uns Menschen doch eigentlich nur ein schlechtes Gewissen einreden. Aber ich glaube, so ist es nicht. Ich denke, ich habe da wirklich eine gute Nachricht für uns. Wir brauchen uns den Platz in der Ewigkeit nicht durch unsere guten Taten erarbeiten. Und ich denke, das ist wirklich schön, das eben auch zu wissen. Der Platz in der Ewigkeit ist nicht davon abhängig, was wir geleistet haben in unserem Leben und ob wir gute oder ob wir schlechte Menschen gewesen sind. Johannes sagt im Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Und das ist einfach auch so die wunderschöne, gute Nachricht, die wir haben, so als Christen, als Menschen, die an Jesus glauben, dass wir wirklich das ewige Leben auch in uns haben und dass uns das auch aus Gnade einfach so geschenkt wird. Es kommt in dem Moment in uns hinein, in dem wir unsere Bekehrung erleben. Da, wo wir sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich möchte jetzt mit dir durch mein Leben gehen und ich möchte dir mein Leben jetzt auch so übergeben. Für mich persönlich ist das immer so ein ganz bewegender Moment, wenn man das so miterleben darf, wie Menschen zum Glauben kommen. Wenn man so spürt, wie der Heilige Geist auch so an den Menschen wirkt. Ich hatte das gerade gesagt, dass wir kürzlich so eine Evangelisation gehabt haben und da war auch jemand, der bei uns seit einiger Zeit zum Hauskreis kommt und der hat sogar in der Vorbereitung dieser Evangelisation mitgearbeitet, ganz fleißig so bei der Beköstigung und so weiter. Aber er kommt auch regelmäßig zum Hauskreis mit seiner Frau, diskutiert auch mit, aber sagt eigentlich immer, so wirklich glauben kann ich das nicht. Und hier, ja, wir haben natürlich auch viel gebetet und er war auch eben bei dieser Evangelisation dabei und am zweiten Abend habe ich auch noch so bei ihm gestanden und da hat er dann noch so über die Gemeinde geschwärmt und wie toll das alles ist und wie lieb die Menschen zueinander sind. Aber da habe ich gesagt, es sind eben nur Menschen. Und von Menschen werden wir mit Sicherheit auch mal, ich meine, in Jever wird das nicht so sein, aber bei uns auch mal enttäuscht werden. Und hier, aber von Jesus wirst du nie enttäuscht werden. Aber trotzdem sagt er mir, ich höre mir das alles an und das ist auch gut so, aber ich merke nichts. Ja, und dann sind wir so auseinandergegangen und dann habe ich noch so zu ihm gesagt, ich sage, wenn der Moment da ist, dann wirst du das schon spüren, also wenn Jesus dich anspricht. Und Darüber habe ich mich wirklich gefreut, dass ein paar Tage später er Jesus so angenommen hat. Und das ist einfach schön, das mitzuerleben. Und das hier wünsche ich uns allen, dass wir das häufiger erleben können. Und das Problem ist, glaube ich, man sieht es uns manchmal eben auch nicht so an. Nicht? Also, wie das so ist. Wir waren vor 2 Jahren mal in London und da haben wir die Kronjuwelen besichtigt und da hier habe ich da so in der Schlange gestanden und ich muss auch wohl nicht so wirklich entspannt ausgesehen haben. Und dann stehen diese Beef Eater da in ihren roten Uniformen und die geben die Eintrittskarten aus und dann auf einmal schrie er mich an und sagt: Smile, you are in holiday. Also lache, denn du hast Urlaub. Und da habe ich gedacht, irgendwo, eigentlich hat er ja auch recht. Und ich glaube, so geht es uns Christen auch manchmal. Man müsste uns das eigentlich auch mehr ansehen. Und wir sollten uns eigentlich darüber freuen, dass wir das ewige Leben in uns haben. Ja, und trotzdem, in diesem Predigttext geht es wirklich eben nicht darum, wo man die Ewigkeit verbringt. Ob man sie eben in ewiger Gottesferne oder in der Ewigkeit verbringt. Paulus spricht hier nämlich nicht zu Menschen, die er nicht kennt. Denn er sagt, wir alle müssen. Und wenn er das so meint, meint er ganz bewusst, wir Christen. Und er nimmt da ja dieses Beispiel eben von dem Gericht und ich denke, das war bei den Griechen eben früher so, die waren alle sportbegeistert. Ich glaube, sie sind es heutzutage auch noch. Sie haben sich jedenfalls über die Qualifikation zur WM gefreut und waren dann auch ganz enttäuscht, dass sie eben nicht ins Achtelfinale gekommen sind. Aber das macht eben deutlich, dass Sport und so etwas auch damals eine große Rolle gespielt hat. Und Paulus spricht in dem Text von einem Schiedsgericht. Und das gab es eben im alten Korinth auch. Dort gab es einen öffentlichen Platz. Das hat man bei Ausgrabungen entdeckt. Und dort wurden so die Sportwettkämpfe durchgeführt. Und dort gab es auch eine Plattform. Und da hat dann das Schiedsgericht gesessen. Und hier saßen die Richter dann, um Recht zu sprechen. Und hier war auch der Zieleinlauf dann für die sportlichen Wettkämpfe. Und man geht davon aus, dass an dieser Stelle eben diese Preisgerichte stattgefunden. Und ähnlich so, wie wir es eben von sportlichen Wettkämpfen kennen. Und hier waren die Siegertreppchen, hier wurden die Preise vergeben, die Lorbeerkränze und vielleicht die Pokale, ich weiß nicht was. Und hier wurde letztlich die Leistung bewertet, die die einzelnen Wettkämpfer erbracht haben. Und ich denke, ein Stück weit ist es vielleicht auch in dem Text so hier gemeint. Es geht eben nicht um Leben und Tod, sondern um ein Richten, ja auch um ein Beurteilen unseres Lebens. An dieser Stelle geht Gott nochmal mit uns unser Leben durch. Er hält uns sozusagen einen Spiegel vor. Und nicht, weil er uns verurteilen will oder weil er uns bestrafen will oder vielleicht doch noch über so einen Nebeneingang in die Hölle schicken will, sondern er möchte uns sagen, an dieser Stelle, worüber er sich in unserem Leben gefreut hat, wo wir bereit waren, unsere Gaben, unsere Talente auch so für ihn einzusetzen. Die Gaben, die er uns anvertraut hat. Er hält an dieser Stelle sozusagen einen Preis, eine Belohnung auch für uns bereit. Es gehört einfach zu Gottes Wesen, dass er sich wünscht, dass wir mit ihm leben und Gott sehnt sich auch danach, dass wir etwas mit diesem Leben, was er uns schenkt, dass wir etwas mit diesem Leben anfangen. Und Gott möchte nicht, dass wir an der Stelle, wo wir irgendwann mal zum Glauben kommen, dass wir an der Stelle einfach stehen bleiben und ja, uns in den Schaukelstuhl setzen und sehen, wie die anderen laufen, sondern bis er wiederkommt. Nicht? So, vielleicht so, wie ich es neulich mal gehört habe von jemandem, es reicht ja, wenn ich gerade so durch die Himmelstür durchkomme. Ja, aber das möchte eigentlich nicht Gott, sondern Gott möchte, dass diejenigen, die ihr Leben wirklich sinnvoll mit ihm in einer lebendigen Beziehung leben, dass die sich für ihn einsetzen. Und da wird Gott diesen Menschen oder uns sicher auch an der Stelle Achtung und Ehre auch zuteil lassen, werden lassen. Und dieser Lohn, der soll uns auch ein Stück weit Motivation sein, eben auch für unser Leben hier, damit wir uns für Gott einsetzen. Und ich glaube, wir haben es auch in der Hand. Wir können das beeinflussen. Wir können also etwas daraus machen. Und manchmal denke ich, ist uns das auch nicht so ganz bewusst, welchen Einfluss unser Leben hier auch so auf die Ewigkeit hat. Wie wir leben, das kann also ewigen Lohn bedeuten, das kann aber auch ein Stück weit Abzug vom Lohn bedeuten. In letzter Zeit ist mir das eigentlich so bewusst geworden, dass Jesus wirklich so eine lebendige Beziehung auch zu mir haben möchte. Und manchmal frage ich mich, warum gerade ich? Und manchmal habe ich mich auch gefragt, was ist überhaupt Gottes oder Jesus Motivation dafür? Warum möchte er, dass ich, dass wir mit ihm so durchs Leben gehen? Er könnte das ja auch einfach anordnen und dann würden wir das so tun. Er könnte sich uns beweisen, dann würde alle Welt das so erkennen, aber das tut er eben nicht. Ich denke, das ist das Besondere. Er möchte wirklich, dass wir an ihm glauben und das eben auch ganz freiwillig. Sein Wunsch ist, dass wir, wenn wir etwas tun, dass wir es eben nicht aus Gründen der Anerkennung oder aus einem schlechten Gewissen hier raus machen, sondern dass wir das auch so für ihn tun. Manchmal ertappen wir uns ja auch dabei, wo wir uns so selber auf die Schulter klopfen oder wenn uns etwas besonders gut gelingt, dass wir das dann auch noch so als Belohnung Gottes ansehen. Aber ich glaube, das ist wirklich nur Peanuts. Ich denke, wir werden wirklich eines Tages überrascht sein in der Ewigkeit, was da für uns auch so bereitgehalten wird. Es werden nicht unbedingt die tollen Dinge sein, die tollen Taten, sondern es werden eher so die Dinge sein, die mit uns dadurch gesprochen werden, da wo wir uns bemüht haben. Vielleicht auch, wo wir versagt haben, wo wir Menschen geholfen haben, ohne großes Brimborium, wo wir gegeben haben, ohne dass es alle Welt erfährt. Nämlich da, wo wir unseren Lob, unsere Anerkennung schon von anderen bekommen haben, da haben wir unseren Lohn ja auch schon bekommen. Und auch an dieser Stelle ist Gott auch ganz gerecht. An zwei Beispielen wird uns das in der Bibel ganz deutlich gemacht. In Matthäus heißt es, habt Acht auf eure Almosen, dass ihr nicht gebet vor den Leuten, dass ihr vor ihnen gesehen werdet. Ihr habt kein anderes Lohn bei eurem Vater im Himmel. Nicht? Und auch beim Beten, da sollen wir es nicht halten wie die Heuchler und eben auch eine Show draus machen. Ja, später im Korintherbrief, da benutzt Paulus ja wieder das Beispiel des Wettkampfes und er fordert uns einfach auf, auch so das Beste zu geben. Ich selbst habe noch nie an so einem Marathon teilgenommen, aber ein Freund von mir, der hat das mal oder schon mehrfach gemacht und irgendwann hat er das mal aufgeschrieben. Als er mir das erst gezeigt hat, habe ich gedacht, was soll das denn? Aber das ist wirklich interessant mir zu lesen gewesen. Er hat also aufgeschrieben, wie es ihm ergangen ist, so nach den eigenen Kilometern. Und man denkt ja eigentlich, dass man so bei so einem Lauf gegen andere läuft. Aber er hat das so ganz deutlich beschrieben, was ihm während des Laufes durch den Kopf ging. Nicht? Wie dann auf einmal so die Schmerzen kommen, nicht? Wie so man nach mehreren Kilometern einfach denkt, man will aufhören und man Durst hat und man dann durch diese Becher, die da irgendwo liegen, durchlaufen und andere einen überholen und so weiter. Und das ist irgendwann einfach nur noch Schmerz und man leidet. Und da habe ich eigentlich wirklich gedacht, bei so einem Marathon, da läuft man eben nicht gegen andere, man läuft eigentlich eher gegen sich selbst und gegen den eigenen Schweinehund. Und das meint Paulus eben auch bei dem Lauf für das Preisgericht. Unsere Gegner sind eben nicht die anderen, die anderen Menschen, die Mitchristen. Unsere Gegner sind eigentlich denn eher wir selber. Unsere eigene Trägheit auch so im Glauben, die wir eben haben. Denn hier so im Reich Gottes, da neigen wir ja häufig zu besonderer Bescheidenheit und sagen denn, wenn es darum geht, mit anzupacken oder etwas zu tun, also das kann ich nicht und ich bin ja viel zu klein dafür. Also das ist, denke ich, der auch das, was damit gemeint ist, dass wir das eben auch manchmal eben überwinden müssen. Und das Besondere an diesem Lauf ist auch, dass jeder einen Preis bekommen kann. Denn Gott lässt uns eben nicht gegen Olympiasieger laufen, sondern jeder läuft auf seiner eigenen Bahn nach seinen Fähigkeiten. Und manche laufen da eben außen, weil sie ein bisschen besser ausgestattet sind, weil sie ein bisschen sportlicher sind oder was auch immer und weil sie besondere Gaben haben, die Gott auch möchte und sich wünscht, dass sie sie nutzen. Und andere, die haben vielleicht eine Innenbahn bekommen und auch hier freut sich Gott, wenn sie sich bemühen und wenn sie alles geben. Warum möchte Gott das, kann man da fragen. Vielleicht eben einfach auch, weil er uns motivieren möchte. So vergleichbar ist das, denke ich, so Eltern mit Kindern. Wenn man Kinder bekommt, dann setzt man sie ja auch nicht in die Ecke und füttert sie, sondern man wünscht sich ja einfach, dass sie Fortschritte machen, dass sie wachsen, dass man sie fördert, dass man sie fordert. Und ich denke, so sieht Gott uns auch manchmal, weil wir eben seine Kinder sind und er wünscht sich einfach, dass wir uns gut entwickeln und dass wir uns ja auch bemühen. So eben wie auch Eltern sich freuen über das erste Bild, was so zum Geburtstag der Eltern gemalt ist, auch wenn das ein bisschen krickelig ist, das wird meist doch in die Küche an die Wand gehängt und hängt da sehr lange, weil man sich einfach darüber freut als Eltern und sieht, dass sich jemand dort bemüht hat. In Matthäus 19, Vers 27 gibt Jesus uns einen Blick darauf, wie wir den Lohn, der uns einmal in der Ewigkeit erwarten können, vergrößern kann. Nicht nur vergrößern, sondern auch vervielfältigen. Da, wo wir auf etwas verzichtet haben für ihn, da, wo wir etwas abgegeben haben, da, wo wir losgelassen haben von unserem egoistischen Denken. An dieser Stelle, da will und wird er uns auch reich beschenken. Und ich glaube, das geht weit über das hinaus, was wir uns mit unserem kleinen menschlichen Verstand überhaupt vorstellen können. Vom Lohngedanken motiviert zu sein, um Aufgaben für Gott in Angriff zu nehmen, ist also nichts Ungeistliches oder Egoistisches. Man ist denn angetrieben so auch von der Überzeugung, mein Vater im Himmel, der sieht es und der wird es mir auch vergelten. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir auch ja von Jesus lernen. indem wir wirklich hinschauen auf ihn, auf den Anfänger und auf den Vollender des Glaubens. Und es heißt ja, dass er nicht nur um der Liebe zu uns, sondern es heißt, der um der um ihn vor ihn liegenden Freuden willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Also daran erkennt man, dass der auch für Jesus der Antrieb, diesen schweren Weg auch nach Golgatha zu gehen, einmal neben der grenzenlosen Liebe zu uns Menschen, auch die vor ihm liegende Freude dann eben auf die Ewigkeit war. Und das wünsche ich uns, dass wir ja bis zum Ende aller Zeiten, und der Tag wird kommen, dass wir bis dahin etwas in unserem Leben getan haben, was Ewigkeitswert hat, dass wir auch bis dahin das tun, was der Herr auch so für uns vorgesehen hat. Und dass wir dann auch so die Worte hörten: Wohl du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Dass wir das aus dem Munde unseres Herrn hören, das wünsche ich uns. Amen.